Ich jetzt auch den Highscore geknackt habe, fangen wir an. Wir müssen uns beeilen, ich will zum Abendessen. Also.
Sie haben uns beim Brasco angemeldet.
Okay. Ja, ich habe irgendwie neuen Schwung Chaos-Seminare zu verteilen, habe ich irgendwie auch mal ganz laut hier geschrien, damit ich auch mal wieder einen Vortrag halten darf. Weil mittlerweile ist der Andrang ja so groß, dass man kaum noch drankommt. Wir haben irgendwie einjährige Vorlaufzeiten. Und ich habe gesagt, eigentlich hatte ich, glaube ich, gesagt, ich erzähle irgendwie was ganz anderes. Ich weiß gar nicht mehr was. Irgendwas, glaube ich, über Universität. Performance-Tuning, richtig, genau. Also wie parallelisiere ich, was macht ein Prozessor heutzutage, was macht ein Compiler heutzutage. Und dann ist mir aber dieses D-Trace irgendwie dazwischen gekommen und ich habe gesagt, das musste ich mir aus einem anderen Grund anschauen. Dann sagte ich, Mensch, das ist so nett, da kann man mal einen gemütlichen Vortrag drüber halten. Und ich will heute also erzählen, was ist D-Trace überhaupt. Schau ich gerade mal, kann man eigentlich noch die Beleuchtung ändern? Geht das so noch oder bin ich dann zu dunkel?
Wie wär's denn mit Tafelbeleuchtung?
Nee, dann siehst du gar nichts mehr.
Bühne, nicht Tafel.
Bühne haben wir hier nicht. Na, schau dir mal die Strahler da oben an. Also wenn ich auf Tafel gehe, stimmt, dann Tisch. Aber es ist auch nicht wirklich besser. Also lassen wir doch so. Ja, also ich will erzählen, was ist D-Trace überhaupt? Natürlich, was kann man damit machen? Und das gibt dann so einen kleinen Programmierkurs in einer Sprache namens D, wobei der Name ist es auch mehrfach überladen. Es gibt ja so einen C-Nachfolger, der sich D nennt. Das hier ist was Eigenes. Das ist eben so eine Art Skriptsprache, um solche Traces zu steuern. Und am Ende erzähle ich noch ganz kurz ein bisschen Internals, wie passiert das. Michael kommt auch. Dann kann er jetzt ja die Kamera einstellen. Gut, ja. Wofür brauche ich D-Trace? Also D-Trace brauche ich als Programmierer oder als Systemadministrator, wenn ich mir regelmäßig solche Fragen stelle. Mein Programm läuft zu langsam, ich habe keine Ahnung, warum, habe vielleicht noch nicht mal den Source Code. Ich stelle fest, mein Kernel verbraucht unheimlich viel Speicher. Ich habe eine Java-Anwendung laufen und ich merke, meine Festplatte ist ständig aktiv. Oder, das war der Grund, wieso ich mich mit D-Trace beschäftigt habe, ich wollte wissen, wie lange dauern bestimmte Krypto-Operationen, Verschlüsseln, Entschlüsseln, Signieren, Hash-Funktionen und so weiter in einer Krypto-Library. Und zwar egal, ob das jetzt OpenSSL ist oder ob das zum Beispiel ein Java-Krypto-Provider wie Bouncy Castle ist. Und all das und noch viel mehr kann D-Trace. Das Schöne an D-Trace, und das sieht man schon an diesen Sprachen, es ist extrem generisch. Ich kann also Programme tracen, egal ob die im Kernel laufen oder ob sie User-Space-Programme sind. Ich kann Programme instrumentieren und tracen, obwohl ich keinen Source-Code habe. Ich kann Java-Anwendungen in der VM tracen. Wenn eine Anwendung entsprechende Probes zur Verfügung stellt, kann ich zum Beispiel auch Firefox tracen. Also Firefox kann ich sowieso als normale Anwendung tracen, aber der stellt mir dann unter Umständen spezielle Probes zur Verfügung, mit denen ich zum Beispiel direkt abfragen kann, wie viele URLs werden aufgerufen oder so. Und ich bin eben auch, wie gesagt, sprachunabhängig. Ich kann Zeiten messen, ich kann I/O-Zugriffe messen und so weiter. Also D-Trace, ich meine, ich bin schon über eine ganze Reihe von solchen Profiling- und Tracing-Tools gestolpert. Viele kennen wahrscheinlich gprof. Es gibt viele kennen solche Tools wie S-Trace oder Truss unter Solaris, L-Trace für Libraries. Das sind alles nützliche Tools, aber ich muss immer schauen, je nachdem, was ich machen will, muss ich das entsprechende Tool nehmen. Und D-Trace kann eben alles, ist sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Und das Witzige ist, es gibt einen Australier, Craig Brandon heißt der, der hat sich den Spaß gemacht und viele dieser Tools wie Truss, AppProf und so weiter in die Trays nachprogrammiert. Und das sind dann Skripte, die sind durchaus manchmal ein bisschen länglich, ein paar hundert Zeilen, aber die implementieren dann das Verhalten von all diesen Systemtools. Ja, D-Trace, was kann D-Trace? D-Trace macht Profiling und Tracing. Um das Ganze kurz auseinanderzuhalten, Tracing ist einfach ein Aufzeichnen eines, ja, wie der Name sagt, eines Traces, der mir die Abarbeitung meines Programms protokolliert, während Profiling eher eine statistische Auswertung meint. Also so typische Profiler wie GProf, die können mir dann zum Beispiel sagen, wie viel Prozent meiner Laufzeit habe ich in einer bestimmten Routine verbracht. Und es gibt verschiedene Varianten, wie ich das realisieren kann. Es gibt zum einen, gerade bei GProf waren die statistischen Profiler, die zum Beispiel regelmäßig eine Trap oder einen Interrupt triggern und dann einfach statistisch samplen, zum Beispiel in welcher Funktion befindet sich mein Instruction Pointer gerade. Und das machen sie dann alle paar Mikrosekunden, alle 100 Mikrosekunden über die gesamte Laufzeit von meinem Programm. Und am Ende kriege ich dann zumindest ein statistisch korrektes Ergebnis der Verteilung der Laufzeit meines Programms auf einzelne Funktionen. Das ist ganz nett, aber ja, ein Tracing wirklich im eigentlichen Sinne kann ich damit nicht machen. Ich kann eben nur Profiling machen. Dann gibt es andere Profiler, Event-Based Profiler. Da erzeugt mir zum Beispiel meine Laufzeitumgebung bei Java oder .NET, erzeugt mir an bestimmten Stellen Events und die kann ich dann halt aufzeichnen. Auch nett, aber ich muss eben bei diesen Event-Based Profilern muss ich im Laufzeitsystem die entsprechende Unterstützung für diese Events haben. Und dann gibt es seit ein paar Jahren die Idee der Instrumentation. Und hier geht es darum, ich habe mein normales Programm, das will ich untersuchen. Da gibt es also keine Laufzeitumgebung, die irgendwie speziellen Support zur Verfügung stellt, die mein Programm ausführt. Da gibt es ja nicht irgendwelche statistischen Profiler, die das immer wieder regelmäßig unterbrechen, sondern was ich mache ist, mein Framework instrumentiert mir, schreibt mir mein Programm so um, dass ich am Ende meine gewünschten Daten aus dem Programmlauf rausholen kann.
Ja? Das heißt, ich habe meinen Programmcode und lasse darüber im Prinzip nochmal ein Compiler laufen, der mir im Prinzip anders
aussieht? Also Instrumentation gibt es verschiedenste Ansätze. Instrumentation kann alles heißen von einer manuellen Instrumentation, wo der Programmierer irgendwas macht, über Instrumentierung zur Compilezeit bis hin zu einem dynamischen Ändern des laufenden Programms. Und das ist auch, was D-Trace macht. D-Trace ändert und instrumentiert zum Beispiel den Kernel zur Laufzeit oder instrumentiert ein laufendes Programm. Schreibt das entsprechend um, um eben seine Daten sammeln zu können. Es gibt andere Ansätze, die ebenfalls unter Instrumentation geführt werden, dass ich zum Beispiel mein Programm in einem kompletten, ja, Computersimulator ablaufen lasse. Das heißt, ich habe einen Simulator, der mir mein komplettes System inklusive der Uhren und so weiter simuliert und ich gewinne meine Daten eben nicht auf einem realen System, sondern indem ich mein Programm in diesem komplett simulierten System, was auch das Timing korrekt simuliert, durchlaufen lässt. Also Instrumentation ist ein ziemlich breites Gebiet. Was wir hier machen, ist eben eine dynamische, oder was D-Trace macht, ist eine dynamische Instrumentierung zur Laufzeit. Ich werde am Ende dann im Vortrag noch ein bisschen auf Details eingehen, wie das passiert. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Das kann heißen, dass wirklich der Maschinensprache-Code geändert wird, dass eben irgendwo Sprünge eingefügt werden. Das kann sein, dass im Kernel irgendwelche Sprungtabellen umgebogen werden. Da gibt es also verschiedenste Varianten. D-Trace ist ein weiteres Feature von D-Trace, dass es sehr flexibel ist und unterschiedlichste Formen der Instrumentierung unterstützt. Bis hin zu einer manuellen Instrumentierung, wo der Programmierer sagen kann, wo die entsprechenden Einstiegspunkte sind. Und damit ist es dann eben möglich, Binäranwendungen zu tracen, ohne dass ich die Anwendung neu übersetzen muss. Ich brauche noch nicht mal den Source Code. Ein anderes Problem, was bei vielen dieser Tracing-Tools auftritt, ja, in dem Moment, in dem ich solche Daten sammle, entsteht, zum Beispiel welche Funktionen werden aufgerufen, entsteht unweigerlich Overhead. Ich muss das auf Platte rausschreiben und so weiter. Das heißt, mein Programm wird zwangsläufig langsamer. Aber dieser Effekt sollte natürlich so klein wie möglich sein. Und das ist der nächste Punkt, wenn ich jetzt gerade nicht profilen will, dann sollte am besten überhaupt kein Overhead entstehen. Wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich mache manuelle Instrumentierung, das heißt, ich schreibe in meinen Programmcode selber rein, dass er an bestimmten Stellen irgendwelche Daten, zum Beispiel ein Logfile schreibt, das wäre eine Primitivform von Tracing, dann kann ich das über irgendeine über einen Konfigurationsparameter über einen Konfigurationsparameter steuern oder eine Umgebungsvariable, und dann habe ich aber trotzdem eben diese Abfrage if debug then schreib raus, und allein diese if-Abfrage verändert natürlich mein Verhalten oder das Verhalten meines Programms und erzeugt Overhead und verändert das Timing, und das will ich eigentlich nicht. Wenn ich das jetzt aber manuell mache, komme ich da relativ schlecht drum rum, insbesondere wenn ich das eben eventuell sogar zur Laufzeit noch an- oder ausschalten will. Und D-Trace schafft es eben, zumindest in der Mehrzahl der Fälle, ohne solchen Zero-Profiling-Overhead auszukommen. Das heißt, wenn ich nicht profile, dann kostet mich das null Overhead. Und das ist insbesondere wichtig, wenn ich nicht nur eine einzelne Anwendung tracen will, sondern wenn ich zum Beispiel mein komplettes System tracen will. Ein typisches Betriebssystem mit D-Trace-Unterstützung hat typischerweise mindestens 30.000 Probe-Punkte, also 30.000 Punkte, wo gegebenenfalls Daten abgegriffen werden können. Wenn ich jetzt an all diesen 30.000 Punkten nur eine einzelne If-Abfrage habe, dann wird im Endeffekt mein System doch nennenswert langsamer. Und das will ich nicht. Das war eine der Herausforderungen bei der Entwicklung von D-Trace. Anderes Problem ist, wenn ich für das Tracing, genauso wie beispielsweise für Debugging, mein Programm ändere, besteht die Gefahr, dass das Profiling das Verhalten meiner Anwendung ändert. Das kann so weit gehen, das kennt man aus dem Debugging, da gibt es diese sogenannten heißen Bugs. Das sind Bugs, die treten entweder nur dann auf, wenn ich zum Beispiel Debugging oder eben Profiling aktiviert habe, oder gerade wenn ich Debugging aktiviere, treten sie nicht auf. Das ist besonders unangenehm. Man will irgendwie ein Programm, was im normalen Betrieb abstürzt, genauer untersuchen, schaltet einen Debugger an und alles funktioniert prächtig. Weil eben der Debugger zum Beispiel irgendwelche Race Conditions ausschaltet, weil er bestimmte Abläufe verlangsamt, sequenzialisiert und so weiter. Und auch beim Profiling kann sowas auftreten, und das heißt natürlich, dass ich im Endeffekt mein Trace oder mein Profile wertlos ist, weil ich etwas aufzeichne, was nicht dem realen Verhalten entspricht. Und das hatte ich auch schon gesagt. Nächster Punkt oder nächstes Feature, was ich vielleicht gerne hätte, ich will eigentlich, oder viele existierende Tools erlauben es mir nur, einen bestimmten Teil meines Systems zu tracen, zum Beispiel den Kernel oder eine bestimmte Anwendung, oder dann gibt es wieder andere Tools für Java, oder ich will zum Beispiel in einem Embedded-System eine QNX-Anwendung tracen. Und da muss ich jedes Mal andere Tools nutzen, andere Konzepte lernen, und ich kriege auch nie vergleichbare Daten in einem Trace-File. D-Trace bringt das alles unter einen Hut. Ich kann also gleichzeitig aus einem D-Trace-Skript mir Daten aus dem Kernel und von der Anwendung besorgen und die dann auch direkt miteinander verrechnen, statistisch akkumulieren und so weiter. Ja, hört sich also nach irgendwie einem ziemlich tollen und generischen Tool an. Und nächste nette Sache, es ist quasi Open Source, je nachdem welcher Religion man angehört. Es steht nämlich unter der Open Solaris Lizenz. D-Trace steht für Dynamic Tracing Facility, das hat sich mittlerweile fast wahrscheinlich jeder gedacht. Gibt es in Solaris seit 2005, wurde von den Leuten, die da oben auf der Folie stehen, entwickelt und hat sich seitdem doch ziemlich epidemisch verbreitet. Man findet es eben an immer mehr Stellen. Ich kann mit D-Trace eben mittlerweile auch seit Java Standard Edition 6 alles, was so in meiner Java VM vor sich geht, tracen. Es gibt es für FreeBSD. Von da war dann der Weg zu macOS nicht mehr allzu weit. Es gibt es zum Beispiel für QNX, Oracle, den Datenbankserver kann ich damit tracen. Es gibt ein paar Linux-Ports, wobei so richtig in den Linux-Mainstream hat es noch nicht geschafft.
Das mit FreeBSD, stimmt das wirklich? Weil ich habe diesen Talk von Brian Kendrill gesehen und er hat auch gesagt, dass FreeBSD das Zeit hat. Aber wenn du den Blog siehst von dem Typen, der den FreeBSD-Port gemacht hat, er sagt, wir haben das Port fertig, können die aber nicht mitpacken, weil die
Lizenz nicht passt. Also es ist eine ähnliche Situation wie bei Linux. Ja. Genau. Es gibt Ports, aber sie kommen nicht mit. Man muss sie sich selber im Prinzip installieren.
Was hat sehr schade. Das wäre noch schöner, wenn es dabei
wäre. Das wäre es, ja.
Neu gestartet. Also er hat das Projekt, glaube ich, nochmal neu gestartet, um nochmal neu zu implementieren mit all den Erfahrungen, die er gesammelt hat.
Okay, ja, da.
Was ist das Problem an dieser Lizenz?
Ja, es ist halt kein GNU, kein GPL. Es ist halt eine, was heißt CDDL nochmal? Common irgendwas, Distribution License. Es ist halt eine Lizenz, die sich Sun ausgedacht hat.
Common Development and Distribution License.
Common Development and Distribution License.
Ja,
das
hat. Wie das in DistriPack oder verhindert die nur, dass man es in den Source Code von Linux mit.
Ich denke, die verhindert, dass man es irgendwo in ein GPL-Projekt mit integriert.
Ich kann aber kurz die Wikipedia-Seite zitieren. Also hier steht, der Grund, warum die CDDL nicht mit der GPL kompatibel wäre, ist der, dass wenn du verklagt wirst aufgrund von irgendwas, was dein Programm oder CDDL tut oder kann oder macht oder hin und her, dann wird es die Lizenz, in der du den Code für Kommasch terminierst. Also nein, ich glaube, man jetzt die CDDL und die GPL darf halt nie irgendwie terminiert werden. Die ist halt irrevocable oder so zusammengefasst.
Also das Schöne an Open Source Lizenzen ist wie immer, dass es so viele davon gibt. Also Sun hat das irgendwie aus der Taufe gehoben, als sie versucht haben, Java Source Code Open Source und das Volk zu bringen.
Frage ich mal nochmal anders, also das Zeug ist Open Source.
Ja.
Und was für Systemvoraussetzungen wären denn jetzt erforderlich, damit ich es überhaupt portieren kann auf ein bestimmtes System?
Ich glaube, das sollten wir dann ganz am Ende vom Vortrag diskutieren. Wenn ich ein bisschen erzählt habe, was eigentlich dazugehört, wobei ich den Vortrag anders aufgebaut habe. Ich wollte jetzt dann erstmal ein bisschen erzählen, was der User eigentlich davon hat, bevor wir dann in technische Details reingehen. Ja, es ist eben so eine Dynamic Runtime Instrumentation, da habe ich jetzt schon ausführlich drüber geredet. Ich kann mein komplettes System instrumentieren, es ist eben nicht auf Kernel oder User Space beschränkt, sondern kann beides, wobei das eigentliche Framework im Kernel läuft. Es ist sicher in dem Sinne, dass solange ich es nicht benutze, wird mein Programm, meine Anwendung, mein Kernel nicht verändert. Und was ich nicht verändere, kann sich auch nicht anders verhalten. Das heißt, ich habe keine Veränderungen in irgendwelchen Programmen oder Berechnungen, in irgendwelchen Ergebnissen. Ich habe auch keine Verzögerung oder Abbremsung meines Programms, wobei das gilt alles nur für die meisten Probes. Es gibt ein paar Probes, die sind invasiv, die bremsen auch das Ganze minimal ab, aber für die meisten Anwendungsfälle gilt das. Und ein ganz.
Die Probes muss man vorher im Source-Code von seinem Programm irgendwie verankern, oder?
Nein, das wäre diese manuelle Instrumentation. Das kann man machen, macht man aber in der Regel nicht. Wenn ich es mache, dann bremst es mich ab ein bisschen, nämlich genau diese If-Abfrage. Im Normalfall macht man es nicht und dann habe ich das Problem auch nicht. Die Probe, das ist ein Stück Code, was im Kernel lauert, und wenn du sagst, jetzt will ich profilen, dann schreibt die zum Beispiel kurzerhand mal deinen Code um. Wenn du zum Beispiel jeden Funktionsaufruf mitbekommen willst, dann hängt die sich in den Code, der ein neues Frame-Segment, also einen neuen Stack-Frame anlegt, überschreibt da eine Anweisung, springt in ein sogenanntes Trampolin, von wo sie dann in diese Probe reingeht. Und am Ende, wenn sie terminiert, überschreibt sie die eine Anweisung, die sie da überschreibt. Das kann entweder ein Knob sein, wenn es an der Stelle irgendwo was Passendes gibt, oder die muss halt dann in dem Code, der dann aufgerufen wird, noch nachgeholt werden, damit die nicht verloren geht. Und am Ende, wenn die Probe beendet ist, wird die Originalanweisung wieder an die Stelle geschrieben und alles geht wieder seinen gewohnten Gang, als wäre nichts passiert. Und mit der Technik kann ich ja quasi beliebig viele Instrumentation Points in meinem System haben, weil im Normalfall ist ein Instrumentation Point erstmal nichts Besonderes. Das ist einfach eine Stelle, die ich später verändern will. Und davon kann es quasi beliebig viele in meinem System geben. Während, wenn ich eben hier Stellen hätte, wo explizit Code ausgeführt wird für das Profiling, um zum Beispiel zu entscheiden, müssen Daten protokolliert werden oder nicht, dann skaliert das eben nicht in die Größenordnung, dass ich sagen kann, ich will in meinem Betriebssystem 100.000 Probe Points, weil in dem Moment bremse ich mir meinen ganzen Kernel aus. Nächstes nettes Feature ist eben dann, dass ich nicht nur ein Kommandozeilentool habe mit ein paar Compiler-Flags, wo ich einstellen kann, was will ich tracen, was will ich nicht tracen, sondern ich habe eben eine komplette quasi Programmiersprache, mit der ich steuern kann, welche Probes werden aktiv und was will ich denn überhaupt an Daten sammeln. Und diese Sprache, die geht so weit, dass ich noch bei der Datensammlung, also noch im Kernel, zum Beispiel schon aggregieren kann. Ich kann zum Beispiel Histogramme über Zahl der Funktionsaufrufe oder sowas erstellen. Ich kann irgendwelche Zähler aufsummieren. Ich kann sogar was machen, was ich jetzt an der Stelle vielleicht doch noch nicht besser erkläre, Speculative Tracing. Ich kann irgendwo im Kernel sagen, wenn zum Beispiel in eine Funktion reingesprungen wird, merkt ihr doch mal kurz, welche Argumente da übergeben wurden, aber log sie noch nicht, sondern wir schauen mal später, was kommt denn für einen Rückgabewert raus. Und wenn dann ein Fehler zum Beispiel auftritt, dann loggen wir auch die Parameter mit. Und ansonsten werden die einfach noch direkt im Framework verworfen. Ja, diese Probes, das sind eben ganz generisch erstmal nur Stellen, an denen etwas gemessen werden kann, wie das gemessen wird. Wie eben zum Beispiel der Code instrumentiert und verändert wird, das D-Trace vollkommen offen, der hat eine Plugin-Architektur, also solche Probes können als Plugins hinzugefügt werden. Und ja, beispielsweise, wenn jetzt eben D-Trace auf einer anderen Prozessor-Architektur zum Einsatz kommt, Spark oder x86, dann wird sich die Art und Weise, wie diese Probes den Code instrumentieren, wird sich zwangsweise ändern, weil eben auch das ganze Assembly, ganze Maschinensprache und so weiter, komplett anders aussehen, Stack-Layout etc. Wie gesagt, OpenSolaris hat über 30.000 solcher Probes, es gibt also reichlich Gelegenheit, irgendwelche Daten zu sammeln. Und welche Daten ich sammeln will, das steuern eben solche Skripte. Die sehen
im Kernel oder in alle Programme, die damit geliefert werden?
Das ist im Wesentlichen im Kernel und in einer Reihe von Betriebssystem-Tools. Und darüber hinaus kannst du jedes beliebige Programm tracen, bis runter auf einzelne Assembler-Anweisungen. Das ist natürlich nicht mitgezählt. Also du kannst im Zweifelsfall wirklich einen Trace erstellen lassen, wäre natürlich ein bisschen blödsinnig, welche Assembler-Anweisung führt mein Programm gerade aus. Ja, wie gesagt, das Ganze sieht sehr ähnlich aus wie AWK, ist dem einen oder anderen vielleicht schon untergekommen. So ein Skript wird in einen Bytecode oder in eine Art generischen Assembler oder einen generischen Maschinencode kompiliert und in den Kernel geladen und dort interpretiert. Das wird unter anderem deswegen gemacht, weil ich jetzt in so einem Skript zum Beispiel, wenn ich irgendwelche Argumente an eine Funktion übergebe, diese Argumente, wenn es Datenstrukturen sind, auch irgendwelchen Zeigern nachgehen will. Und es wäre natürlich blöd, wenn es ein Nullpointer ist und dann mein ganzer Kernel abstürzt. Dadurch, dass es interpretiert wird, werden all solche Probleme, die zu einer Instabilität des Systems führen können, werden ja vorher schon abgefangen. So, diese Probes, die werden durch so ein Viertupel spezifiziert. Ich kann also sagen, erstmal gebe ich den Provider an. Der Provider, das ist jetzt eben so ein Plugin im Kernel, welches mir Probes zur Verfügung stellt. Da gibt es ganz unterschiedliche. Hier zum Beispiel Syscall. Damit kann ich eben Systemcalls tracen. Dann kann ich sagen, in welchem Modul will ich tracen. Welche Funktion will ich tracen? Und hier haben dann diese Probes nochmal unterschiedliche Namen, zum Beispiel Entry und Exit, Einsprung in eine Funktion, Aussprung in eine Funktion. Hiermit würde ich beispielsweise alle Systemcalls tracen beim Einsprung. Ich kann, jetzt setze ich mich mal hin, weil ab jetzt gibt es Demos, ich kann mir, toll.
Das heißt, es ist Trace 10?
Kommt gleich.
Okay.
Ich kann mir mit dtrace-l eine lange, lange Liste ausgeben lassen von allen Trace Points, die es in meinem System gibt. Dauert eine Weile. Ist vielleicht ein bisschen viel. Ich kann auch sagen, ich will eben zum Beispiel nur syscall, nicht systrace. Ich will zum Beispiel nur die Syscall-Probes sehen. Und dann sehe ich im Wesentlichen hier eine Liste von allen Syscalls, die halt dieses macOS BSD-Subsystem kennt, mit entsprechenden Entry- und Return-Probe-Punkten und so weiter. So, das muss ich hier irgendwie immer wieder hin und her schalten, aber das kriegen wir auch noch hin. Wenn ich das minus L weglasse, kann ich dann auch solche Traces ausführen. Zum Beispiel kann ich nachschauen, wann wird denn in meinem System ZEUID ausgeführt, wann wird also die Effective UID irgendwo neu gesetzt. Oder ich kann, in dem Default-Fall, wenn ich hier hinten also keinen weiteren Code angebe, dann wird halt einfach standardmäßig, wenn halt die Parameter, die hier, wird einfach dieser Event gelockt. Ich kann aber hergehen und kann auch hier jetzt eben mit einem eigenen Skript selber Daten ausgeben, dass ich hier nur eine 10 ausgebe. Kannst auch 11 ausgeben. Ich kann aber auch, hier gibt es bestimmte vorbelegte Variablen, ich kann zum Beispiel die PID ausgeben, also welcher Prozess führt das gerade aus, können wir probieren. dtrace-n, was haben wir gesagt, syscall-setuid-entry, Also das hier wäre so die einfache Variante. Jetzt sehe ich hier, okay, offensichtlich wurden, das ist ja einfach die Probe-ID, die haben also alle eine eindeutige ID. Irgendjemand ruft ZEUID auf, das bringt mir jetzt irgendwie noch nicht allzu viel. Aber ich kann jetzt eben hergehen und kann sagen, gib mir doch mal die PID oder nehmen wir gleich den Exec Name, den Namen des Executables. So. Und dann kriege ich jetzt eben zusätzlich noch ausgegeben, dass das ein LLIPD ist. Und dann kann ich auf die Suche machen und stelle fest, der gehört zu meinem Parallels ja, VM-System dazu. Das ist also so die, sind so die einfachsten Formen von einer Probe und eben von einem Descript. Es gibt jetzt eine ganze Reihe von vorbelegten Variablen, die ich in meinem Skript verwenden kann. ExecName habe ich gerade schon gemacht, also welcher Prozess hat das eigentlich ausgeführt. Timestamps in Nanosekundenauflösung oder in Sekundenauflösung. Welche Process-ID, welche UID, GID, welcher Provider hat das ausgelöst? Ich habe ja hier unter Umständen, wenn ich also hier nichts angebe, ist es praktisch ein Wildcard. Dann kann ich mal ausgeben lassen, welcher Provider, welches Modul, welche Funktion, welcher Name. Und dann gibt es noch die ganzen Argumente, die die Funktion übergeben bekommen hat. Ja, und dann kann ich jetzt hier im Prinzip, genau, das ist dann das Nächste, was ich noch erklären muss. Wenn ich jetzt so meine Probes spezifiziere, also zum Beispiel syscall, Doppelpunkt, 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 Entry, dann kriege ich eben alle syscalls mit, die irgendwo in meinem System getätigt werden. Das ist vielleicht ein bisschen viel. Deshalb kann ich über Prädikate auch wieder bereits schon bei der Datensammlung das, ja, die Zahl der ausgelösten Probes reduzieren. Ich kann zum Beispiel hier sagen, alle syscalls beim Einsprung, aber nur dann, wenn sie von Keynote, das ist dieses Präsentationsprogramm, ausgelöst worden sind. Und dann gib aus, ja, String arg 0, hex arg 1. Können wir auch probieren. Das schaue ich nur gerade, das habe ich das schon. Oder muss ich das noch? Muss ich das noch tippen? Genau, habe ich schon. Ich kann jetzt auch dtrace einfach ein fertiges Skript ausführen lassen, indem ich das einfach in eine Datei schreibe, die Probe-Spezifikation. Und dann sage ich einfach dtrace-s. So, und jetzt, wenn ich hier zum Beispiel speichere, dann hätte er... Ah, Entschuldigung, ich nehme alles zurück. Mein Skript sah ganz anders aus. Da hatten wir gesagt sprint, nein, nicht sprint, printf, %s, %x, arg 0, arg 1, sowas hier. So. Und jetzt passt irgendwas nicht. Okay, dann. Prototype, String of. Nee, eben so ist dann. Jetzt leer. Na, das war aber Argument 2. Wieso schluckt er das jetzt nicht? Jetzt mag er es. auch recht. Gut, jetzt machen wir hier wieder irgendwie ein bisschen was, was halt... Speichern. Okay, und jetzt geht's hier los. Und jetzt sehe ich also hier alle meine Aufrufe, die da so stattfinden. Gut, das waren also diese Prädikate. Bisher habe ich jetzt wirklich reines Tracing gemacht. Das heißt, ich habe auf Events irgendwelche Daten rausgeschrieben. Das erzeugt dann mitunter recht umfangreiche Logfiles und auch einen ziemlichen Datenfluss aus dem Kernel in den User Space, was die Sache langsam macht. Ich kann aber eben auch im System selber schon aggregieren. Zum Beispiel kann ich mitzählen lassen, wie oft wird eine bestimmte Funktion aufgerufen. dtrace liefert mir dafür solche assoziativen Arrays, wie man sie aus Perl und vielen anderen Sprachen kennt, kostenlos mit. Das heißt, ich habe hier einen Array Entries, der je nach Funktion, die hier ja als Wildcard angegeben ist, der je nach Funktion mitzählt, wie oft wird jede Funktion aufgerufen. So, das war jetzt haben wir hier dtrace s. So, das kann ich jetzt ein bisschen laufen lassen. Lassen wir das System noch ein bisschen was arbeiten. Save offen. Und wenn ich dann abbreche, klick, dann kriege ich eine lange Liste, welche Syscalls wurden wie oft aufgerufen.
So, war da ein Exit dabei?
Ein Exit. Ja, das ist das gesamte System. Da hat sich halt dann irgendwas im Hintergrund beendet.
dtrace.
Zum Beispiel ist dtrace. Natürlich, der trace sich natürlich in dem Fall dann auch mit. Könnte ich jetzt über ein Prädikat ausschließen, wenn ich das wollte. Aber, ja.
Ich mache ein Skript sehen. Okay. Ich dachte, du hättest wieder nach dem Kino gesucht.
Nee, das war jetzt da weg, ohne Prädikat. Könnte ich jetzt natürlich wieder einfügen, dann wüsste ich nur, welche Syscalls, wie viele Syscalls veranlasst dtrace. Keynote, sorry. Ja, das geht so weit, dass dtrace bereits eine Histogrammfunktion zur Verfügung stellt. Ich kann also hier in einen, meine Maus geht nicht, ich kann hier einen Array Hist mit Quantize mir eben ein Histogramm erstellen lassen. Das ist dann zum Beispiel auch ganz interessant, wenn ich Laufzeiten messe und will wissen, wie ist so die Verteilung der Laufzeiten beim Aufrufen einer bestimmten Funktion. Ich kann mir anzeigen lassen, was war denn ja, das längste, oder in dem Fall hier bei write Argument 2, das ist die Size in Bytes, wie viel wurde geschrieben. Hier kann ich mir eben ausgeben lassen, welche Größen schreibt Write raus, was ist der größte Block, der geschrieben wurde, was ist im Mittel und was war der kleinste Block. Probieren wir auch wieder aus, damit es was zu sehen gibt. dtrace histo.de. So, jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen für Schreibverkehr sorgen. Was macht der hier? Der mag nicht. Aha. Der hat sich aufgehängt. Rühr. Der mag gar nicht mehr. Schießen wir den ab. Auf jeden Fall sollte jetzt genug Material zusammengekommen sein. Und all diese Aggregierungsfunktionen, die sammeln halt so lange Daten, bis ich mit Ctrl-C explizit abbreche. Ja, und das sehe ich jetzt also hier eben aufgeschlüsselt, ja, dass 46 Mal irgendwas so zwischen 16 und 31 Byte geschrieben wurden. Also doch eher im Wesentlichen kleine Datenhäppchen. Und man sieht schon, mit diesen Tools kann man doch ein recht umfangreiches Verständnis für gewinnen, was passiert denn eigentlich so in meinem System. Ich kann Variablen belegen, da gibt es Variablen unterschiedlicher Gültigkeit. Standardmäßig ist eine Variable global im gesamten Framework verfügbar. Damit kann ich eben zum Beispiel Aufrufe einerseits aus dem Syscall-Provider zählen, andererseits Aufrufe aus einer Anwendung, das alles in den gleichen Array schreiben, wenn ich das will. Ich kann aber auch sagen, das geht mit diesem Self-File, dass Variablen nur thread-lokal sind. Wenn ich eben zum Beispiel Ein- und Aussprünge aus einer Funktion mitprotokollieren will, dann kann ich das so machen. Es gibt noch probe-lokale Variablen, die nur innerhalb dieser einen Probe im Moment gültig sind. Die heißen dann einfach this-file. Damit kann ich jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Ich kann, habe ich hier keinen Mauszeiger. Ich kann zum Beispiel alle Einsprünge in ein IOCTL mitprotokollieren lassen. Dann setze ich hier die Variable follow gleich 1. Dann weiß ich, ich bin in ein IOCTL reingesprungen. Danach, wenn, habe ich hier das Prädikat, wenn follow gesetzt ist, das heißt, ich in einem IOCTL drinnen bin, dann aktiviere ich dieses Frame Boundary Tracing, das heißt jeden Ein- und Aussprung in eine untergeordnete Funktion rein, die trace ich auch mit. Und wenn ich in ein IOCTL reingesprungen bin und danach wieder rausspringe, dann lösche ich diese Variable self-follow wieder und danach wird eben nicht mehr dieses Frame Boundary Tracing durchgeführt. Das heißt letztlich, ich trace Funktionen nur innerhalb von einem IOCTL und beende hier dann auch beende ich hier die Anwendung, die ich getraced habe. Okay, schauen wir uns auch das an. Detrace IOCTL. Trace IOCTL. Gut. Ja, und jetzt sehe ich hier, irgendjemand, der sich nicht näher zu erkennen gibt, ist in ein IOCTL reingesprungen. Dann folgt eine ganze Reihe von weiteren Funktionsaufrufen, teilweise geschachtelt. Check IOCTL, irgendwas, Logs setzen, löschen und so weiter. Und am Ende springe ich aus dem IOCTL raus und mein Detrace beendet sich. Und mit diesem Pragma hier oben kann ich in dem Fall die Ausgabe formatieren, dass er die entsprechend einrückt. Ja, und das ist eben jetzt auch ein Beispiel, hier diese self-follow, das ist eben eine thread-lokale Variable, das heißt, ich trace hier unten auch wirklich nur den Thread, der in diesen IOCTL reingesprungen ist und nicht irgendeinen anderen Thread, weil es zufällig irgendwo im System eine IOCTL macht, trace ich eben nicht das gesamte System auf diese Frame Boundaries. Wenn ich mal so weit bin, kann ich jetzt zum Beispiel mitprotokollieren, wie viel Zeit verbringt mein System zum Beispiel in bestimmten Funktionen. Ich kann hier mitprotokollieren, für Write System Calls, wie lange dauert der Aufruf. Was mache ich dazu? Ja, ich merke mir die Startzeit abhängig von der Funktion. Hier habe ich jetzt Write, hier gibt es nur eine Funktion. Ich könnte es auch weglassen, dann würde ich alle Funktionen messen. Merke mir also den Timestamp. Wenn ich zurückspringe, dann gebe ich nochmal die Funktion aus und eben die Differenz zum Start, zwischen jetzigem Timestamp und Start. Also wie lang hat eben die Funktion seit dem Entry bis zum Return gebraucht. Das Ganze kann ich mir dann auch gleich noch in einem Histogramm merken. Dann habe ich also eine Verteilung der Laufzeiten meiner Funktion und danach setze ich eben diesen Wert hier wieder auf 0. Das heißt, ich lösche die Variable, bis sie eben beim nächsten Write irgendwann wieder gesetzt wird. Ich kann im Übrigen natürlich auch, macht das Sinn, Kommandos direkt tracen. Def 0.
Def mit V.
Das ist ein V hier. Devices. Moment.
Ich lese W, aber.
Es ist ein V, definitiv. Es gibt auch Def 0. Jetzt irritiert mich das ein bisschen. Nosage-File Directory. Machen wir einen Space rein. Diese Kommandozeilenumleitung, die funktioniert nicht.
Du musst es mit Bash-C einleiten, glaube ich.
Ja, dann ist egal, dann tracen wir mal so unser gesamtes System. Ist es in dem Fall auch nicht weiter tragisch. Ich sehe jetzt hier eben die Writes und hier hinten ausgegeben die Laufzeiten. In dem Fall müssten es wieder Nanosekunden sein, die der Call jeweils gebraucht hat. Und wenn ich das Ganze dann abbreche, kriege ich wieder meine Verteilung und sehe, dass die Writes eben im Schnitt zwischen 16 Mikrosekunden und 32 Mikrosekunden bis zu maximal 65 Mikrosekunden gebraucht haben. Das heißt, also wenn man sich das hier nochmal anschaut, man kann hier also auch richtig schön rechnen über mehrere Aufrufe von Probes hinweg. Und das, was jetzt hier alles passiert ist, das weiß bisher alles dieser Syscall-Provider, also so an der Grenze zwischen User-Space, Kernel-Space. Ich kann mit dem PID-Provider auch Prozesse tracen. Dazu gebe ich den Provider zusammen mit der Process-ID an und kann dann eben zum Beispiel bestimmte Funktionen nur tracen. Damit kommen wir so langsam in die Richtung, weshalb ich das ursprünglich gemacht habe. Ich wollte eben zum Beispiel wissen, wie lange brauchen denn solche Aufrufe in OpenSSL, zum Beispiel Aufrufe von der MD5-Hash-Funktion. Dazu habe ich mir ein kleines Programmchen geschrieben, welches in einer Schleife wiederkehrend MD5-Checksummen berechnet. Also da hier oben, das ist nur ein bisschen Initialisierung. Das Interessante ist hier, für eine bestimmte, da habe ich irgendwo was zu viel rausgekürzt, da gehören noch zwei Minuszeichen hin, sonst funktioniert das nicht. So ist besser. Also, für eine bestimmte Anzahl von Runden generiere ich hier einen zufälligen String, der halt eine gewisse Größe hier hat und berechne dann oder aktualisiere dann darüber meine MD5-Prüfsumme. Und jetzt wäre es eben interessant, mal zu schauen, wenn ich hier das hier aufrufe, hängt das irgendwie von den Eingabedaten ab, die hier zufällig generiert werden, wie lange diese Funktion braucht oder braucht die immer wieder gleich lang und wie lange braucht die eigentlich? Dazu schreibe ich mir, das müsste hier oben jetzt Punkt D heißen, schreibe ich mir eben wieder so ein kleines, beziehungsweise müsste eigentlich Method Time Pit Punkt D heißen, schreibe ich mir wieder so ein kleines Trace-Skript. Was mache ich? Ich verwende den PIT-Provider für die Process-ID-Target. Das gibt mir dann mein Framework als Argument mit, also für den Prozess, den ich auf der Kommandozeile mitstatte. Funktion übergebe ich auch, die ich tracen will, übergebe ich auch als Parameter. Einsprung, ich merke mir die Zeit. Beim Rücksprung aus der Funktion muss die gleiche Funktion sein, natürlich, die muss also hier gesetzt sein. Gebe ich wieder so eine Logzeile aus. Ich speichere mir wieder mein Histogramm oder mein Wert für das Histogramm und lösche wieder diesen Eintrag in dem assoziativen Array. Und das kann ich jetzt laufen lassen. Und das läuft jetzt, bis mein Programm mit den MD5-Checksummen durch ist. Und dann kann ich mir... Das kopiere ich mir jetzt hier gleich, kann ich mir das Ergebnis anschauen. Also ich rufe das Skript auf, Method Time Pit, hier mit dem Kommando Test MD5, 100 Durchläufe auf einem 1 Kilobyte Array. Und, das hier war noch das Argument für die Probe-Spezifikation, welche Funktion will ich eigentlich tracen? Das ist eben dieses MD5 Update. Sieht es ein bisschen schlecht da unten, aber irgendwie. Vielleicht sollte ich mal. Nee, aber die Auflösung stimmt eigentlich. Naja, egal. Gut, ja, das läuft jetzt relativ schnell durch und ich merke also, die Laufzeiten für dieses MD5-Update, die sind zum allergrößten Teil 97% in diesem Intervall von 8 Mikrosekunden bis 16 Mikrosekunden, also nicht wirklich aufwendig. Jetzt könnte ich zum Beispiel schauen, was passiert denn, wenn ich mein Array größer mache. Ich habe es jetzt um den Faktor 10 größer gemacht, also 10 Kilobyte, und dann geht es auf 32 Mikrosekunden hoch, nochmal ein Faktor 10. Dann sind wir bei 260 Mikrosekunden. Und so kann ich also jetzt das Verhalten meiner Funktion untersuchen. Ich kann zum Beispiel auch schauen, was passiert denn, wenn ich nur ganz wenig Aufrufe mache. Habe ich dann irgendwie so ein Einschwingverhalten, aber es bleibt im gleichen Bereich. Gut, das war jetzt mal so ein Schnellüberblick über die am häufigsten gebrauchten Funktionen von dtrace und von solchen dtrace-Skripten. Dtrace kann noch wesentlich mehr. Ist das eine Frage?
Ich habe keine Frage zu diesem letzten Testkram, den ich finde.
Ja.
Kannst du in diesem D-Skript Sachen einbauen, die zum Beispiel jetzt die Aufrufparameter für die MD5-Funktion manipulieren würden während der Laufzeit?
Ja.
Ah, das ist interessant.
Kann ich.
Ich kann ein Programm, was irgendwo komplett rumliert und was ich mit dtrace mal gemacht, auch umverwerten in seinen Funktionsparametern. Also in den übergebenen.
Ich muss. Ja, also ich kann alles machen. Ich kann zum Beispiel Kernel-Rückgabeparameter damit verändern.
Okay, also Read und Write. Das ist das Passwort-Sache.
Ja.
Das ist schön.
Aber ich muss explizit mit -w sagen, ich will das auch tun. Also ich kann Rückgabewerte von Syscalls verändern, ich kann Prozesse stoppen, ich kann Signale an Prozesse schicken, ich kann mit System irgendwelche neuen Prozesse starten. Also ich kann im Prinzip das Verhalten meines Systems an beliebiger Stelle beliebig umdrehen. Ja. Aber also es gibt, wenn man sich das, den Teil dann irgendwo in irgendwelchen Tutorials durchliest und so weiter, sie sagen ja auch, also es ist eine relativ einfache Möglichkeit, ein System schnell zum Absturz zu bringen.
Man muss sich halt auskennen.
Ja.
Das lernt man
dann. Ich meine, nachdem dieses D-Trace, wie ihr drüben gesehen habt, in der Shell immer nur im Normalfall nur vom Superuser bedient werden kann und der auch andere Möglichkeiten hat, beliebigen Unsinn anzustellen. Das ist also security-mäßig nicht allzu dramatisch, aber über so eine Probe könntest du natürlich auch wunderbar einen Rootkit oder so implementieren, was bei bestimmten Syscalls halt irgendwie was irgendwelche falschen Werte zurückgibt oder so.
Ja, oder in iTunes oder DVD-Player eingeben, mal gucken, was der so macht.
Das geht nicht. Da kommen wir gleich noch drauf. Gut, ja. Ja. Okay. Was kann man auch alles machen? Es gibt Funktionen Stack und UStack, damit kann ich mir Kernel Stack und User Stack Traces ausgeben lassen. Ein bisschen heikles Thema, wo man am Anfang ein bisschen reinfällt, ist das Thema, wenn ich jetzt zum Beispiel, das Ganze läuft ja im Kernel ab. Wenn ich jetzt im Kernel zum Beispiel einen Zeiger auf eine bestimmte Datenstruktur, zum Beispiel einen String im User Space bekomme, dann muss ich den mit Copy-In erstmal in das D-Trace Framework reinkopieren, damit ich den dann zum Beispiel ausgeben kann. Also da kann es eben passieren, dass man am Anfang reinfällt, dass man so einen Copy-In oder Copy-In-String vergisst und dann plötzlich der Trace nicht funktioniert, weil der String im User Space liegt. Zum Beispiel, ich trace den mit dem PID-Provider, irgendein Argument an eine Funktion, will den im D-Trace ausgeben, funktioniert nicht, warum? Ich muss ihn eben erstmal runter in den Kernel kopieren. Das macht dieses Copy-In. Probe-lokale Variablen mit this, das habe ich schon angesprochen. Ja, die destruktiven Actions, da hat der destruktive Michael schon darauf hingewiesen. was ich da alles machen kann, auch da wieder, wenn ich was verändern will, was im User Space liegt, muss ich das mit Copy-Out oder Copy-Out-String rauskopieren, damit das klappt. Was gibt es noch so? Das ist einfach nur mal so eine Zusammenfassung weiterer Features, vollkommen ungeordnet. Es gibt den Profile-Provider, damit kann ich jetzt solches statistisches Tracing machen, oder na, statistisches Profiling genauer. Das heißt, ich kann zum Beispiel alle 2 Millisekunden eine Probe triggern und kann dann schauen, wo welche Funktion läuft zum Beispiel gerade. Solche Aggregates, ja?
Da habe ich jetzt nochmal eine Frage zur Granularität in dem Ganzen. Also bisher hast du immer von Probes und Function Entry Points gesprochen. Kann ich so ein Profiling auch auf Instruction-Ebene machen? Also wenn ich
bis auf Assembler-Instruction-Ebene.
Ja, dass ich sehen kann, wie viel Zeit oder wie viel Prozent der Ausführung in dem Loop an der Assembler-Instruktion
warten. Ja, also soweit habe ich es jetzt bisher noch nicht getrieben, aber theoretisch müsste eine Probe PID PID Doppelpunkt 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 müsste dir ja, jeden, also praktisch bei jedem Schritt, bei jeder Anweisung in deinem Programm triggern.
Also ich mache sowas zur Zeit mit Shark unter macOS 10, mit diesen Chat-Tools. Und wenn D-Trace sowas könnte, das wäre ziemlich easy.
Also ich habe es jetzt das nur gelesen. Ich meine, sie schreiben auch, man sollte da ein bisschen aufpassen, weil es natürlich auch ein effektiver Weg sein System lahmzulegen. Aber vom Prinzip her.
Shark kann halt sowas machen mit der CPU. Da bringt es dann, was ist was, irgendwie Signals für Cache-Line-Misses und was alles und eben wirklich bis auf Instruktionsebene.
Ja, da setzt du dann einen Trap nach jeder Instruktion und dann kriegst du halt viele, viele, viele Traps oder Interrupts.
Shark ist irgendwie auch ganz toll, Magic für Effizienten sind. Also die Beeinträchtigung durch Shark, die man da beim Messen hat, ist auch. Nachlesbar, deswegen frage ich mich gerade, wie ich das anders mache, wäre das was, wo ich da anstelle.
Gut, kenne ich jetzt nicht, aber.
Ich würde mich dann gerade interessieren, mal mit D-Trace sowas vielleicht zu machen in Zukunft, wenn es riskant wäre, sowas sogar richtig schick. Das ist ein tolles Skript.
Ja, kannst du mal ausprobieren. Also die Skriptsprache ist auf jeden Fall ein Argument dafür. Ja, bei diesen Aggregates, da kann ich dann eben auch wieder Werte löschen. Ich kann zum Beispiel, wenn ich irgendwie so einen assoziativen Array habe, kann ich den zum Beispiel auch beschneiden. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt gezählt, wie viele Funktionsaufrufe gibt es oder wie oft wurde welche Funktion aufgerufen. Ich will aber nur die Top 10 sehen. Dann kann ich das mit Trunk beschneiden, dann müssen auch nicht so viele Daten aus dem Kernel wieder nach oben transportiert werden. Ich kann solche Aggregates auch formatiert ausgeben, so ähnlich wie ein printf, nur dann eben in dem Fall auf solchen assoziativen Arrays. Und das Speculative Tracing habe ich ja auch schon kurz angesprochen. Hier mal ein Beispiel für eine Kombination von ja, einerseits dem IO-Provider und diesem Profile-Provider. Da sage ich zum Beispiel, der hier triggert alle 10 Sekunden und gibt ihm alle 10 Sekunden raus, welche Files wurden in den letzten 10 Sekunden am häufigsten zugegriffen. Also hier IO-Provider, Start ist einfach der Start einer IO-Operation und hier zähle ich eben in einem Array mit für den Pfadnamen, den hole ich mir hier aus einer entsprechenden Structure, die als Argument übergeben wird, für die zähle ich eben einfach mit, wie oft wurde die aufgerufen, dann beschneide ich das auf die 10 häufigsten, gebe die entsprechend aus und setze danach die Zähler wieder zurück. Schauen wir uns auch an. Kurz laufen lassen, System wieder ein bisschen beschäftigen. So, und dann kriege ich nach 10 Sekunden das erste Zwischenergebnis und da sehe ich eben, welche Files wurden wie oft zugegriffen. Und nach weiteren 10 Sekunden, da das waren die Dinge, die ich hier so angeklickt habe, .NET, Corba, da sieht man, da war jetzt nicht so viel los. Da sind irgendwelche Nullzeiger dabei und die kann er dann nicht auflösen und dann kriegt es so präsentiert. Frag mich jetzt nicht, wieso es bei IO-Operationen Nullzeiger gibt. Vielleicht greift er auf irgendwas zu, was keinen Pfadnamen hat. Apple ist schuld, genau. Grundsätzlich, wenn irgendwas nicht funktioniert, ist Apple schuld. Sie haben halt erwartet, dass jetzt hier irgendwie so eine Flasche vorfliegt. Gut, Base und macOS. Seit Leopard, macOS 10.5, gibt es eben D-Trace auch in macOS. Damit habe ich die ganzen Beispiele gezeigt. Und macOS bringt eine ganze Reihe von netten Providern mit. Zum Beispiel gibt es einen Objective-C-Provider. Da kann ich dann zuschauen, wie meine Objekte ihre Nachrichten austauschen. Es gibt eine ganze Reihe von Skripten, die da mitgeliefert werden. Können wir uns auch noch ein paar Beispiele anschauen, wo man dann so lernt, was alles noch mit D-Trace geht. Ganz einfaches Beispiel. Ich kann mir hier anzeigen lassen, aber ich glaube, das hatten wir am Anfang schon mal, welches Programm führt welchen Syscall aus. Ist relativ langweilig, vor allem das hatten wir eigentlich schon, aber machen wir es trotzdem. Und dann sehe ich also so, was treiben so meine Programme? Na, gar nichts. Speichern. Hey! Histogramm aggregiert. Und dann sehe ich so die aktivsten Syscall-Aufrufer in meinem System und ich frage mich, warum Xcode und Skype, die ich gerade überhaupt nicht verwende, hier so fleißig das System beschäftigen. Jetzt könnte ich mir natürlich wieder die Syscall-Namen ausgeben lassen, dann wüsste ich auch, was steckt hinter diesen 10.000 Aufrufen. Tja, gute Frage. Interessant sind diese Objective-C-Messages. Da fügt man mal noch ein Exec-Name, einen kleinen Filter ein. D-Trace. Was habe ich jetzt geschrieben? Target, das muss ich auf eine bestimmte PID anwenden, dann kann ich es eigentlich doch wieder umschreiben. Das geht dann eh bloß. Also das ist jetzt hier wieder dieser Objective-C-Provider, der will wieder nur auf einem bestimmten Prozess mit einer bestimmten Process-ID losgelassen werden. Dann machen wir doch mal unseren, warte mal, läuft der wieder? Nee, den Safari habe ich nicht wieder gestartet. Dann tun wir das mal kurz. Das lassen wir mal. So. Und jetzt kann ich hergehen und kann meinen Provider hier sagen, grab Safari. Du gehst auf die PID 1420. Jetzt instrumentiert er mal kurz im Hintergrund mein Safari und zeigt mir jetzt hier an, was da hinten so passiert. Und wenn ich jetzt also hier irgendwie eine bekommen Besuch, wenn wir da jetzt also irgendwas aufrufen, dann kriege ich hier unten angezeigt, wie das seine URLs passt und alles Mögliche treibt. Klaus Mommann zu Besuch. Hi.
Grüß dich.
Kommst du in meine Vorlesung?
So.
Okay. Brechen wir das mal ab. Und genauso kann ich mir jetzt natürlich das Verhalten jeder beliebigen Anwendung anschauen, indem ich eben so ein D-Trace mache. Und dann meinte Apple, das ist ja schön und gut für so die Feld-, Wald- und Wiesen-Anwendung, aber manche Anwendungen sind dann vielleicht doch ein bisschen zu heikel, dass jeder oder Normal-User schaut, was die denn da so machen. Da gehört dann zum Beispiel iTunes dazu, da gehören irgendwelche, ich weiß gar nicht, wo haben sie es noch gemacht? DVD-Player, also alles, was so mit DRM macht, wo also vielleicht Apple nicht will, dass man es reverse-engineert, aber ich glaube auch so Photoshop und so Adobe und so haben das dann verwendet, weil die nicht wollen, dass irgendjemand anders rauskriegt, wie ihre Filter funktionieren und solche Spielchen. Und dafür kann ich also, das ist jetzt Teil des D-Trace-Codes von macOS, der Open Source License sei Dank auch Open Source ist. Und da sehe ich dann, dass es also hier so ein No-Attach-Flag für Prozesse gibt. Und wenn das gesetzt ist, ja, und das Ganze von Apple übersetzt wird, dann überspringe ich also alles, was mit D-Trace zu tun hat. Dann lassen wir das doch mal besser sein. Und ja, da haben sich dann ein paar Leute ganz heftig aufgeregt, weil das natürlich heißt, dass im Zweifelsfall meine Counter und meine Zähler, meine Statistiken nicht stimmen, wenn da plötzlich ganze Prozesse rausfallen.
Wenn man den D-Trace rauskommt, nimmt man da ein Not-I füge und dann nur noch die interessante.
Jein, das kannst du dann machen, wenn du dir deinen eigenen Kernel baust. Ich bin mir aber nicht sicher, ob du das bei einem normalen macOS-System so ohne weiteres hinkriegst. Bei einem Open Darwin könntest du das machen. Da ist dann die Frage, ob man da dann iTunes installieren kann.
Open Darwin ist noch tot, oder?
Das ist noch das andere Problem. Ja, aber so prinzipiell. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Open Darwin von 10.5? Ich frage mal wieder unseren...
Es gibt einen Quellcode-Release, ja. Aber mir ist zurzeit gar nicht bekannt, wie man aktiv dran arbeitet, das wirklich als Standalone betrachtet.
Aber kann ich mir damit dann einen Kernel bauen, auf dem ich dann iTunes laufen lasse?
Also es fehlen die ganze Menge Treiber, also Device-Driver. Aber der Kernel an sich, der ist komplett offen.
Ja. Ja, aber ich meine, dann könnte ich ja über den Umweg könnte ich ja iTunes trotzdem tracen.
Ja, also es gibt auch, wenn man mal danach googelt,
ja, gut, das
als das ganze Ding durch die Blogosphäre ging, haben auch Leute dann irgendwelche Wege gefunden, das zu umgehen und irgendwie wieder auszuschalten, alles das geht auch offen. Also würde ich diesen Kernel dann bauen muss, weiß ich gar nicht, ob das geht.
Nee, es gibt auch noch andere Geschichten. Du kannst, glaube ich, auch ein Stück weit dann einfach an der geschickten Stelle diese Flex halt einfach wieder löschen und naja. Ja. Wobei, dann stimmen, ich weiß nicht, ob die dann noch, die haben ja doch mit 10.5 auch Prüfsummen eingeführt auf den Executables.
Ja. Nico, das macht das so dumm. Mit D-Trace kann man ja Rückgabewerte von Funktionen ändern.
Genau. Das Problem ist, dazu muss D-Trace erstmal hier durchlaufen. Und das tut er nicht.
Ich meine, du kannst ja den Kernel selber abtracen.
Richtig.
Und wenn dieser Teil, der überprüft, ob irgendwas geschützt ist, selber nicht geschützt ist, dann kann man das ja machen.
Ja.
Nur dazu musst du dich in deinem Kernel erst richtig auskennen lernen, damit du weißt, welche Sachen du manipulieren musst.
Jedenfalls gibt es, wie gesagt, da so ein paar Haken bei der Mac-Implementierung, die also nicht allzu positiv aufgenommen worden sind. Ein paar Beispiele wollte ich jetzt trotzdem noch machen. Open Calls, was habe ich denn hier gemacht? Syscall, ach ja, da kann ich zum Beispiel protokollieren. Hier sehe ich mal so ein Wildcard, alle Syscalls, die mit Open anfangen. Es gibt ja oft Funktionen, Open, Open 64, Open ich weiß nicht was, kann ich hier zählen, muss ich glaube ich jetzt nicht vorführen. Und was auch ganz nett ist, mit dem macOS kommen schon eine ganze Liste von D-Trace-Skripten mit denen man alles Mögliche machen kann. Also hier, das sind alles Skripte von diesem Australier, von diesem Brandon Gregg. Na? Und damit kann ich dann so Sachen machen wie Website Latency Statistics. Oder was war denn noch interessant? Welche Prozesse kriegen welche Signale? Hotspots, wo auf meiner Platte ist besonders viel los. Which CPU, ja, wo laufen Prozesse, auf welchen CPUs, was wollte ich denn zeigen, ich dachte, ich hätte mir da ein, zwei notiert. Das ist es auch nur ein kleiner Ausschnitt, dann gibt es zum Beispiel sowas wie die AppTrace, das ist ein Skript, mit dem ich eben, wie der Name sagt, Applikationen tracen kann. Da kann ich dann zum Beispiel sowas hier machen. Ich will mir mal anzeigen lassen, was macht denn df-h so? Und kriege dann mehr oder weniger einen kompletten Call-Trace, wann wird welche Funktion mit welchen Argumenten aufgerufen. Und das ist natürlich für Reverse Engineering schon ganz nett, wenn dann die Funktionen noch ein bisschen sprechende Namen haben, dann weiß ich eigentlich schon, was das Programm macht. Ja, hier kommt dann die Ausgabe mal zwischen rein. Und blum, egal, brechen wir an der Stelle ab. Also diese Beispiele findet man auch hier im Web nochmal. Die sind eine ganz gute Basis, um sich selber mal ein bisschen mit zu beschäftigen, was passiert denn da so in einem Programm. Jetzt schaue ich gerade mal, da gab es auch noch ein D-Up. Prof, nee, ja, und da müsste jetzt eigentlich, ja, hier kriege ich jetzt zum Beispiel, Moment, das kann ich mir jetzt auch noch formatieren lassen. Nee, der kann es nicht formatieren, schade. Da kann ich mir jetzt zum Beispiel Zeiten angeben lassen, wie viel er in den jeweiligen Funktionen verbracht hat. Ist wieder für Profiling ganz angenehm und so weiter. Das habe ich schon gesagt. Es gibt, wie gesagt, bei macOS eine ordentliche Liste von Providern. Das fängt eben ganz unten im Kernel an, wo ich eben Systemcalls, Infos zu meiner Virtual Machine und so weiter rausbekomme, und geht über IO-Subsystem hoch bis hin zu Anwendungen, wo ich eben auch Anwendungen auf einem semantisch hohen Level dann tracen kann, wo ich eben genau sagen kann, also hier, wenn eine Suche gestartet wird, wenn irgendwas indiziert wird, dann generiere ein Event. Da schaut jemand ganz verzweifelt.
Ich überlege nur, irgendwelche Java-Provider sehe ich da jetzt keine.
Sind da jetzt nicht aufgelistet. Java gibt es einen Provider, der nennt sich Hotspot und dann die PID von der Virtual Machine mit Java 6. Wenn du dir, also gibt es erst seit Java 6, es gibt aber im, in der Developer Connection gibt es ja so ein Preview von Java 6 und mit dem funktioniert es. Das habe ich jetzt mal nicht direkt zu macOS gezählt.
Und so Python,
Ruby, sowas gibt es sicherlich auch, aber da habe ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht aktiv danach umgeschaut. Ich meine, die bringen ja selber teilweise so Profiling-Module mit, die dann so eventbasiert laufen. Also ob es da eine Bridge zu D-Trace gibt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt also, nicht.
Definitiv, PHP auch. PHP. Ruby weiß ich jetzt nicht, aber der Typ, also Brian Cantor hat selber das PHP 3 geschrieben und meinte, kein anderer kann das. Mhm. Und dann kam jemand und hat gesagt, oh hier, Python. Das ist sehr geil.
Ja.
Also, das ist schon von D-Trace, was man so
Cross-Language. Ja, Schöne ist halt, ich lerne das einmal und kann es eigentlich überall verwenden. Ja, und Java hätte man jetzt auch noch zeigen können, habe ich auch Beispiele. Heute Nacht war es dann irgendwann 2:30 und ich dachte, jetzt höre ich mal auf mit Folien machen. Da hatte ich dann einfach keine Lust mehr. Also der Hotspot-Provider, den musst du dann eben die PID der Virtual Machine mitgeben. Hier gibt es ein paar Artikel, wo das beschrieben ist. Ist auch kein Hexenwerk, funktioniert im Prinzip genauso. Und dann kann man also Java tracen. Ich habe mir irgendwann mal den Spaß gemacht und habe dieses, weil ich eben diese Bouncy Castle Crypto API profilen wollte, habe eben dieses D-App-Trace in eine Java-Version umgeschrieben. Letztlich läuft es nur darauf hinaus, hier den Provider eigentlich auszuwechseln. Statt dem PID-Provider, der mir einen normalen Prozess tracet, mir Hotspot und dann tracet er mir halt eine Java-VM. Und dann kann ich im Zweifelsfall Objekte und Methoden angeben, wenn ich eine bestimmte Methoden tracen will und so weiter.
Mal.
Ja.
Du hast vorhin mal in einem Nebensatz gemeint, dass du für die meisten Sachen mit D-Trace sowieso Root bräuchtest.
Ja.
Was brauche ich denn kein Root? Also wenn ich nur ein User-Space-Programm...
Doch.
Okay, für alles.
Für alles. Weil, du gibst mir die perfekten Überleitungen zur nächsten Folie, weil Das D-Trace selber funktioniert immer im Kernel, egal was ich trace. Also selbst wenn ich einen Prozess im User Space trace, dann wird der vom Kernel instrumentiert und umgeschrieben. Ich schreibe hier oben meine D-Skripte, D-Trace kompiliert die, dann gibt es eine lib-D-Trace, das ist quasi so mein Interface in den Kernel. Und da ist dann dieses Framework mit den ganzen Providern, mit den D-Trace-Providern. Und die schreiben dann eben oder instrumentieren, je nach Ausprägung eben, den Kernel, den Prozess, was auch immer. Bei der Hotspot-VM bin ich mir nicht wirklich sicher, weil da müsste der Provider eigentlich in der VM stecken. Da macht es eigentlich keinen Sinn, den im Kernel zu haben. Jedenfalls werden hier die Daten gesammelt, in Puffer geschrieben und dann regelmäßig von dieser libd-trace in den User Space hochgepollt. Ja, dieses Instrumentieren, das kann, habe ich auch schon gesagt, auf alle möglichen Arten und Weisen passieren. Beim Syscall-Provider ist es eben zum Beispiel so, der biegt einfach die entsprechenden Call-Tables im Kernel um. Das heißt, statt den Syscall direkt anzuspringen, wird eben erst der Provider angesprungen. Das nennt, also da wird eben so eine kurze Routine angesprungen, die man Trampolin nennt. Von da wird dann eben Statistik erfasst und danach wird wieder zurück in die eigentliche Syscall-Funktion gesprungen. Und bei den Returns geht es eben auch kurz wieder durch dieses Trampolin durch. Ich kann, so macht es zum Beispiel, welcher macht es jetzt wieder hier? Ja, genau, dieser Frame Boundary Tracing FBT, der macht es eben so, dass wenn Stackframes angelegt werden, dann gibt es unter Spark dort eine Anweisung, die ersetzt wird durch einen Jump, wieder in Trampolin, dort wird getraced, danach wird diese Anweisung nachgeholt, weil die darf ja nicht rausfallen, danach wird wieder im normalen Programmcode weitergemacht, da wird dann also wieder hat zurückgesprungen. Das ist bei Spark, bei x86 wird an der Stelle werden stattdessen Traps verwendet, also quasi User Space Interrupts. Gut, und wenn dann eben so eine Probe angesprungen wird, dann werden Daten gesammelt, die werden in einen Puffer abgelegt, der kann auch überlaufen. Und diese User-Level-Library muss halt aus diesem Puffer möglichst schnell und häufig die Daten rausschreiben. Wenn der Puffer überläuft, dann wird es erkannt, dann bekomme ich Fehlermeldungen. Also wenn ich sehr viel trace, dann passiert das relativ schnell, dann kriege ich halt solche Dropped Entries. Dann kann ich entweder meinen Puffer größer machen oder ich kann auch die Rate, mit der die Library den Puffer leert, höher setzen oder ich tue zum Beispiel eben meinen Filter halt enger stellen, sodass nicht mehr so viel getraced wird. Ja, damit kommen wir langsam zum Ende. Ich habe hier, das Ganze landet dann auch noch im Web, mal eine Liste von verschiedenen Ressourcen. Teilweise zum Beispiel dieses D-Trace-Tutorial, das ist eine recht nette Sammlung von Folien von den D-Trace-Entwicklern. Es gibt von Sun offizielle Dokumentation. Hier ein Artikel speziell zu Leopard. Für Java ein, zwei Sachen. Und es gibt auch ein quasi wissenschaftliches Paper, das auf der USENIX 2004 veröffentlicht wurde, wo auch noch so ein paar Internals von dem D-Trace ein bisschen genauer beschrieben werden. Gut, hat doch wieder relativ lange gedauert, aber ich denke, an den Zwischenfragen hat man gemerkt, es war ein recht spannendes Thema und da hinten kommen gleich noch mehr Fragen.
Haben die Applikationen irgendeine Chance mitzubekommen, ob sie jetzt gedetraced werden oder nicht? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Wahrscheinlich eher nicht, ja. Also,
es gibt ja auch anscheinend Möglichkeiten festzustellen, ob man in der VM irgendwie steckt oder nicht.
Nein, das ist also das mit dem VM-Detection, und das könntest du hier natürlich auch machen, das sind dann Timing-Geschichten. Bestimmte Sachen brauchen länger. Ein Funktionsaufruf braucht länger. Das darf, gilt aber natürlich nur dann, oder damit ist, kannst du nur zur Erkennung nutzen, wenn du erstens einen sehr genauen Timer hast und zweitens die Load auf deinem System natürlich gleich bleibt.
Ja, und wenn der Timer nicht selbst aufgehoben wird.
Ja, aber das macht D-Trace normalerweise nicht.
Aber natürlich können die Applikationen D-Trace benutzen, um D-Trace zu beobachten.
Dafür gibt es einen D-Trace-Provider. Aber wie gesagt, normal, D-Trace wird von Root verwendet, und wenn irgendjemand in deinem System Root hat und dir was Böses will, dann gibt es andere Probleme als D-Trace. Ja?
Ja, apropos Komfort-Features, ich habe das noch kurz nachgeholt. Es gibt eine lustige Kernel-Extension, ein richtig schönes Plugin, dass du dann diesen No-Attach den ins Slack flickt. Ah, bei iTunes ist das ein DVD-Player.
Okay. Comfort Extensions ist noch ein gutes Stichwort. Das habe ich vorhin noch kurz probiert, aber ich bin leider eher der Eclipse-Programmierer und nicht so der Xcode-Programmierer. Darum habe ich das jetzt auf die Schnelle nicht hingekriegt. Es gibt in dem Xcode oder zu dem Xcode, zu der Entwicklungsumgebung von macOS, gibt es auch noch ein grafisches Frontend, das nennt sich Instruments. Und dann habe ich so mein grafisches Frontend zu meinem D-Trace und kann mir dann also auch Sachen irgendwie plotten lassen und so weiter. Auch ganz nett. Ich habe es irgendwann mal, als ich vor einiger Zeit damit rumgespielt habe und angefangen habe, habe ich es mal beim Projekt zum Laufen bekommen. Aber wie gesagt, heute Nacht 1:30 irgendwie, ich habe es vorhin jetzt nochmal kurz probiert und habe es jetzt auf die Schnelle nicht hinbekommen, hier irgendwas mit dem Xcode zum Laufen zu bringen. Der bringt mir irgendwelche Fehler, sagt mir aber nicht was. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch Bibliotheken dazu linken und so weiter. Also das kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht hin. Aber prinzipiell, wer also jetzt nicht so gern in der Kommandozeile unterwegs ist, kann man die ganzen Features auch in Klick und Bunt benutzen. Und dann gibt es eben eine ganze Reihe von vorgefertigten D-Trace-Skripten, die ich einfach aus dem Menü auswählen kann. Oder ich kann eben wieder hergehen und kann mir meine Skripte auch hier im Xcode selber schreiben. Ja.
Das Geile an diesen D-Trace und auch so Power-Top-Sachen von Intel, die halt auf manchen Systemen laufen, ist halt, dass trotzdem alle davon ja profitieren. Zum Beispiel, ich glaube, der Brian Cantrell, der Lead-Developer von dem Zeug, der hat anscheinend tausende Chrome-Bugs gefunden, wo dann irgendwie das Trash-Applet halt sich tausend oder, keine Ahnung, 100.000 Mal die Sekunde sagt, oh, wurde was gelöscht. Und dass man sowas dann halt in bestimmten Event-Base umschreibt oder sowas. Mhm. Also, das Tool ist, weiß nicht.
Ja, also, einer von den, also da kann man richtig tolle Sachen mitmachen. Einer von den Beispielen und einer von den Links zu Leopard, da ist mal jemand hergegangen und hat gesagt, Mensch, jetzt gibt es ja mit 10.5 Hardlinks auch für Directories, weil das brauche ich für Time Machine, was normalerweise unter Unix eher nicht geht. Und er hat dann mal geschaut, wie sieht das denn aus, hat das mit D-Trace mal untersucht, weil also einfach so LN auf einen Hardlink geht nicht, auf einen Directory geht nicht. Hat aber dann eben mit D-Trace gefunden, welche Funktionen man braucht, damit es eben doch geht, und hat sich dann halt selber ein LN geschrieben, mit dem man auch Directories hardlinken kann. Ja, also es ist wirklich das ultimative Tool, wenn du wissen willst, was macht dein System drin.
Gibt es das auch für Windows?
Nein.
Aber es gibt keinen Grund, warum es nicht laufen sollte.
Ja, ich glaube, für Windows heißt das auch.
Ja, aber ich meine, Sun würde mit jedem zu arbeiten. Sun würde sagen, wenn du da kam, hat der immer Plan bist, möchte das porten nach Linux.
Ja, aber es muss in den Windows-Kernel rein. Und ich glaube nicht, dass Microsoft Interesse daran hat, sowas im Windows-Kernel zu haben.
Also für dieselbe ist es.
Ja, für dich selber schon, aber wenn es jemand anders nutzt, dann kriegst du relativ schnell raus, was macht Word drinnen, es sei denn, sie machen dann auch einen LP-No-Attach-Flag. dann kannst du das ganze Microsoft oder das Media Player DRM dir mal im Detail anschauen.
Das könnte genau die Apple lösen, indem du halt alles sagen, ja, hier, da nicht und da nicht. Und
ja, ich sag ja LP No Attach.
Windows selber anschaue und Augenkrebs kriege.
Ja.
Da kommt dann die Schau mit dazu. Dann komme ich nochmal zu meiner Frage zurück.
Die war?
Welche Voraussetzungen muss mein System bringen, damit ich es überhaupt portieren kann auf dieses System?
Also was ich brauche, ist eben im Kernel diese Provider. Und je nachdem, welche Provider du haben willst, musst du eben unterschiedliche Sachen unterstützen. Gehen wir mal der Reihe nach durch, dieses FBT, dieses Frame Boundary Tracing. Im Prinzip brauchst du, außer dass du dein Programm mal kurz anhalten musst und irgendwie umschreiben musst, brauchst du keine besonderen Voraussetzungen dafür. Du greifst wirklich ganz unten ein, dort wo ein Framestack angelegt wird, da biegst du kurz mal was um. Inwieweit sich sowas jetzt mit No-Exec-Pages und so weiter verträgt, ich glaube, da gibt es dann wahrscheinlich im Detail ein paar ziemlich üble Abhängigkeiten, aber prinzipiell kein Problem. Bei den Syscalls, da haben sie, wenn ich es richtig gelesen habe, eine manuelle Instrumentation verwendet. Das heißt, bei den Syscall-Aufrufen, da haben sie tatsächlich in die Syscalls von Hand was eingefügt. Hier spring in die Probe, wenn Probe aktiv. Andere Sachen, das User-Level-Tracing mit PID ist unkritisch. Also im Prinzip musst du noch nicht mal allzu viel von deinem System umbiegen, um D-Trace zu unterstützen. Du hast halt dieses zusätzliche Kernel-Modul und das war es dann im Wesentlichen.
Das heißt, ich kriege das theoretisch zum Laufen auch für, sagen wir mal, irgendwelche Native-Units zum Beispiel.
Ja, wenn du wirklich ganz unten eingreifen kannst, weil das, was das Ding während der Instrumentierung macht, ist, es sperrt alle Interrupts und dann fängt es an umzuschreiben. Also dein System wird quasi kurz mal eingefroren und danach läuft es wieder weiter.
Das heißt, wenn ich das Ding portieren wollte, müsste ich zumindest die Terminals meines Systems so weit kennen, dass ich dann entsprechend die Trace so weit patchen kann, dass es dann weiß, was es tun muss.
Du musst im Zweifelsfall halt geeignete Provider schreiben, ja. Die Provider, wie gesagt, das sind so eine Art Plugins und die müssen angepasst werden, ganz genau auf deine Prozessorarchitektur teilweise. Also der FBT-Provider für einen Spark ist halt ein anderer und funktioniert komplett anders als für einen x86 zum Beispiel. Und ja, wie gesagt, das ist noch nicht mal mehr nur betriebssystemabhängig, sondern es ist wirklich prozessorabhängig. Inwieweit du da die bestehenden Provider nehmen kannst und portieren kannst, keine Ahnung. Also so genau habe ich es mir auch nicht angeschaut.
Nur mal so vom Systematischen her, wie machen das ist, wie viele Voraussetzungen mein System eigentlich von sich her mitbringen muss, oder ob es eigentlich Anführungszeichen vollkommen hilflos ist für sich. Mit solchen Mechanismen einfach
aufs Los gehen
kann. Also dieses.
Du musst halt die Kernel kompilieren
können.
Was hast
du denn vor? Er will es auf VMS portieren.
Ich dachte jetzt nicht unbedingt auf VMS, eben auf eine Stufe 1 von Nemo mal irgendwelche Native Unities oder dergleichen, die aber von ihren Voraussetzungen gar nicht auf sowas mal gedacht waren.
Also zum Beispiel HPOX oder so. Ja, gut. Also ich denke, das größte Problem wird bei HPOX so tief reinzukommen, dass du eben tatsächlich sowas im Kernel triggern kannst.
Aber das heißt im Prinzip ich müsste den Kernel selbst nicht im Source vorliegen haben, ich müsste nicht mehr kompilieren können, ich müsste nur seinen Kernel soweit kennen.
Ja, und Module einfügen, weil ich meine, das System mal kurz einfrieren, das macht es ja nicht aus dem User Space. Ich weiß auch nicht, wie weit der Kernel da kooperativ sein muss. Es gibt dann auch so Details wie Scheduling auf mehrere CPUs oder Cores, damit, also diese Buffer, die der da verwendet, um seine Daten, seine Profildaten zu aggregieren, die sind per CPU. Dann musst du natürlich aufpassen, dass ein Thread zum Beispiel dann auch bei der CPU bleibt und nicht mitten im Syscall plötzlich die CPU wechselt. Wobei witzigerweise dafür gibt es auch einen Probe, das dir anzeigen kann, wann Threads die CPU wechseln. Solche Geschichten. Kannst also zum Beispiel auch damit feststellen, wenn ein Programm langsam ist, weil es zu häufig die CPU wechselt, kann man mit D-Trace auch rausfinden. Jo, damit sind wir heute so halbwegs im normalen Zeitrahmen. Mussten wir irgendwann eine Kassette wechseln?
Ja.
Echt?
Und das hat zu einer seltsamen Unterbrechung geführt. Das haben wir als Nachbuch
lesen. Okay. Gut.
Ja. D-Trace ist vor 2 Wochen in FreeBSD Crowd aufgenommen worden.
Also. Okay.
Sie haben extra ein CDDL-Verzeichnis in Ihrem Source.
Okay.
Also im CDDL
unterverzeichnet. Ist also meine Folie doch richtig. Aber bei Linux ist, glaube ich, der Stand immer noch der, dass es zwar Portierungen gibt, aber die halt.
Zicken halt rum, weil sie nicht frei sind, deswegen könntest du halt aufnehmen.
Ja.
Also muss man nochmal nachschauen. Man muss halt jemand im Store sagen, wie wichtig das sei und dass es dann auch unter GNU Kernel laufen würde und dann portiert er es.
In den Linux-Kernel, in den GNU-Linux-Kernel.
Genau, unter der GPL und dann kann man es klauen.
Meint
der Probe
jetzt nach.
Ja, das meine ich. Mach's nochmal.
Naja. Wobei es durchaus auch ein paar ähnliche, es gibt auch ähnliche Frameworks, deren Namen ich mir jetzt nicht gemerkt habe. Ich habe nochmal irgendwas anderes gelesen, irgendwas mit Kernel, bla, keine Ahnung. Aber also da gibt es, ich meine, also die Leute, die D-Trace gemacht haben, das sind sicherlich nicht die einzigen, die auf die Idee gekommen sind, das so zu machen. Da gibt es auch noch andere ähnliche Ansätze. Sie haben halt die meisten Ideen geschickt kombiniert und sind damit am erfolgreichsten. Und von daher rentiert es sich wahrscheinlich, sich das anzuschauen.
Das ist halt so, wie Mike sagen würde, nachprogrammiert, aber nicht erfolgreich anscheinend. Das ist anscheinend ziemlich scheiße. Das ist
ja.
Also nur D-Trace, ich weiß nicht, ob es jetzt.
Ja, also ich denke, es spricht für sich, dass sich eben D-Trace mittlerweile in Oracle, in Firefox, in QNX, in macOS wiederfindet. Das Konzept ist einfach gut, es ist nicht allzu kompliziert, damit was zu machen. Und es ist eben so flexibel, dass du es wirklich fast überall einsetzen kannst.
Eine Box mit Solaris und Debugs da drauf oder, also, oder FreeBSD jetzt.
Java.
Ja, also ich meine, man muss ja nicht unbedingt als Linux laufen lassen, wenn das schon da ist, das funktioniert.
Also was bei all diesen Systemen passiert ist momentan, dass sie ihre ganzen alten, in Anführungszeichen, proprietären Profiling-Schichten rauskicken und durch D-Trace ersetzen. Also Java, da gibt es jetzt eben zum Beispiel auch so ein, wie heißt das Ding jetzt wieder? Ist das so ein Java Profiling Facility und die setzt halt komplett auf D-Trace auf. Die kannst du verwenden, ohne dass du überhaupt mit D-Trace in Kontakt kommst, aber drunter läuft D-Trace. Oder die, eben diese ganzen Kommandozeilen-Tools, die du jetzt bei macOS hast oder so. Gab es früher als Native Binaries, heute sind es halt Skripte, die D-Trace machen. Gut, dann denke ich, sind wir durch. Hat irgendjemand einen Überblick, was nächstes Mal im Chaos-Seminar kommt?